Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Liebe Gemeinde, kennen Sie den? Ein Rabbi betet zu Gott: Herr, sieh an mein Elend, mein Sohn hat sich taufen lassen. Darauf antwortet Gott: Ja und, meiner doch auch. Fragt der Rabbi: Und, was hast du gemacht? Gottes Antwort: Ein neues Testament. Ich mag einen guten Witz, etwas hintersinnigen Humor, der eine Sache humorvoll pointiert. Und ich finde, dass das in diesem Witz recht gut gelungen ist. In keiner Weise möchte ich mich über den Angehörigen einer anderen Religion lustig machen, erst recht nicht über die Kinder Israels, ist es doch der gleiche Gott, von dem hier die Rede ist. Der Gott, der in diesem Witz den Horizont des Rabbis durch den Hinweis auf das Neue Testament bis zu uns erweitert und, für den Juden kaum verständlich, sich zu Jesus als seinem Sohn bekennt. Durch den Hinweis auf das Neue Testament schlägt er eine Brücke zwischen Altem und Neuem Testament. Altes wie Neues Testament haben unbestreitbar den gleichen Autor, der dort seinen Willen niedergelegt hat. Beide hängen direkt zusammen. Wir haben manchmal den Eindruck, als ginge uns als Christen das Alte Testament nichts an. Es ist ja auch richtig, dass uns durch Jesus im Neuen Testament ein neuer Weg zu Gott eröffnet ist, wo wir nach dem alttestamentlichen Gesetz gar keinen Zugang zu ihm hätten. Andererseits hatte Jesus und später die Apostel nichts anderes als das Alte Testament zur Hand, wenn sie sagten: Es steht geschrieben. Wie stehen die beiden in Zusammenhang? Ich predige heute über Johannes 5, Vers 39 bis 47. Ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie sind's, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen an, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander annehmt, und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht? Meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Der euch verklagt, ist Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Das Erste, was wir erfahren, ist, dass die Schriftgelehrten, also die damalige Elite, die geistliche Elite der Juden, in den Schriften forschten, weil sie meinten, darin das ewige Leben zu haben. Das finde ich erstmal richtig gut und Jesus sagt auch nichts dagegen. Die lesen also nicht nur gelegentlich darin, haben ein Exemplar im Bücherschrank stehen oder achten es als Kulturgut, sondern sie forschen darin, als ginge es ums Leben. Wie liest du deine Bibel? Liest du sie überhaupt? Liest du sie mit einem Plan oder frei? Regelmäßig oder in der Regel eher mäßig? Schätzt du den Trost der Psalmen, die Bestätigung deiner Gotteskindschaft in den Schriften des Johannes? Aber forschst du? In Apostelgeschichte 17, Vers 11 lesen wir von der Gemeinde in Beröa, liegt bei Thessaloniki. Da lesen wir: Und sie forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Sie prüften also in der Bibel nach, was Paulus gelehrt hatte, ob er wirklich recht hatte. Das scheint sich dann aber auch bestätigt zu haben, denn von Einsprüchen erfahren wir nichts. Was Paulus lehrte, ließ sich also in der Schrift nachvollziehen. Diese Stelle war mir im Grunde, seit ich sie das erste Mal las, ein Ansporn, wenn ich etwas in einer Predigt oder in einem Vortrag gehört habe, dem nachzuforschen, ob das sich tatsächlich so verhält, ob es so in der Bibel steht. Übrigens dürft ihr das mit meiner Predigt auch gerne machen. Und wenn ihr dann Einspruch habt, dann seid gnädig mit mir. aber dürft ihr tun. Und mit forschen meine ich jetzt nicht primär Kommentare zu wälzen zu dem, was andere schon herausgefunden haben. Hast du dich mal selbst auf die Suche in der Schrift gemacht, was die Bibel zu einem bestimmten Thema zu sagen hat? Oder wo der Vers genau steht, der dir eben nur so ungefähr eingefallen ist? Mir geht das manchmal so, dass ich in meiner stillen Zeit an einer Aussage hängen bleibe. Das habe ich neulich doch schon mal so ähnlich gesehen. Wo war das doch gleich? Und wenn ich nachgeguckt habe, merke ich, dass ich das oft nur ungenau gelesen und gemerkt habe. Hinten in einer Bibel sind meistens noch ein paar Seiten frei, so vor den Karten oder dahinter. Nutzt das doch mal, schreib dir ein Stichwort oder eine Frage rein, die dir bei dem Bibellesen auffällt, und notiere darunter Bibelverse, die dir während deiner Bibellese in den nächsten paar Wochen oder Monaten auffallen. So allmählich bekommst du einen guten Überblick, so ein kleines Stichwortverzeichnis. Ich benutze dazu auch häufig eine Konkordanz. Das ist hier ein Exemplar, das habe ich zu meiner Konfirmation gekriegt, also es ist steinalt. Aber da haben andere sich schon die Arbeit gemacht und da kann man auch mal darauf zugreifen und da etwas herausfinden. Wir hatten uns neulich in unserem Hauskreis unterhalten, so nebenbei, dass es helfen würde, Bibelstellen auswendig zu lernen. Ein älterer Hauskreis, ein anderer, hat das mal vor Jahren im Rahmen eines Bibelkurses konsequent gemacht. Wir haben uns dazu noch nicht durchgerungen, aber vielleicht kommt das noch. Haben wir noch nicht abgesprochen, also das soll jetzt nicht von hier kommen. Was man auswendig kennt, das muss man nicht suchen. Das ist bestimmt hilfreich, also warum nicht? Wenn man sich mit anderen dazu verabredet, hilft das, ein Vorhaben durchzuhalten. In Psalm 1 heißt es, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Ist dir das schon mal so gegangen? Ich bin dankbar, dass ich ab und zu das Vorrecht habe, hier predigen zu dürfen. Nicht, weil das so toll wäre, also das bedeutet Arbeit und aufgeregt bin ich auch immer noch. Aber den meisten Segen habe ich immer durch die Vorbereitung. Das geht ganz selbstverständlich mit dem Nachsinnen Tag und Nacht. Nicht ständig, aber immer wieder geht mir das durch den Kopf, zu den unmöglichsten Tages-, manchmal auch Abendzeiten, und ich denke über den Text nach. Manchmal sind das Stellen, die ich mir so auch nicht ausgesucht hätte. Ich denke die Formulierungen durch und klopfe meine Aussagen ab, ob sie sich halten lassen, ob ich Verse finde, die sie stützen oder dem entgegenstehen. Vielleicht können mir Gruppenleiter oder Kinderkirchenmitarbeiter das nachempfinden, wenn sie sich auf eine biblische Geschichte vorbereiten. Ich lade euch ein, nutzt diese Gelegenheiten. Nehmt die Herausforderung an, wenn in eurem Bereich mal etwas vorzubereiten ist. Ich weiß, dass es nicht jedem leicht fällt, vor anderem zu reden. Aber wovon das Herz voll ist, davon fließt der Mund über. Und Gott hat in der Vergangenheit, seit Mose über Jesaja und Jeremia bis hin zu den Jüngern und darüber hinaus schwachen Rednern beigestanden. Übrigens, wenn ich das richtig gesehen habe, der einzige hochgelobte Redner aus der Bibel wurde kurz danach von Würmern zerfressen. Wo steht das? Wer es weiß, darf es hinterher mir sagen. Wie gesagt, oft liegt der Segen für uns nicht in dem, was wir sagen, sondern was wir in der Vorbereitung lernen. Da wird das Wort Gottes lebendig und wir finden das Leben darin. Und Jesus sagt von sich, die Schrift zeugt von mir. Damit bezieht er das Leben, was sie in der Schrift suchen und finden, auf sich. Also forsche in der Schrift, suche das Leben und finde Jesus. Die Schrift des Alten Testament geht also, wenn wir das richtig sehen, nicht primär um Gesetze und Regeln, obwohl wir das vielleicht erst so verstehen, sondern du kannst Jesus darin finden. Mein Eindruck moderner, aktueller Theologie ist, dass es fast verpönt ist, alttestamentliche Texte auf Christus zu deuten. Ich meine jetzt auch nicht eine mystische Verklärung von allem und jedem auf Jesus hin, aber ich finde es unwahrscheinlich spannend, Jesus im Alten Testament zu entdecken. Nehmen wir einmal Psalm 22. Kleiner Einschub und zum Thema auswendig lernen. Die Schriften damals hatten keine Verseinteilung. Die Art und Weise, sich auf bestimmte Stellen zu beziehen, ging über Schlüsselverse. Viele Israeliten und besonders die Schriftgelehrten kannten die Schriften auswendig, weil sie sie von Jugend auf gelernt hatten. Wenn jemand solch ein Stichwort nannte, wussten sie sofort, wie es weiterging. Und Jesus am Kreuz fing an: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Klingeling, das war Psalm 22. Wer Ahnung hatte, wusste, wie es jetzt weiterging. Zum Beispiel in Vers 7. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihm, wenn er gefallen hat an ihm. Vers 15. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde, in der Bibel auch ein Begriff für Heiden, heidnische Völker, die Römer waren auch Heiden, Überraschung. Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Hunderte Jahre vor Jesus wurden diese Worte geschrieben. Und wie erfüllen sie sich vor ihren Augen? Jesus erfüllte durch sein Handeln aktiv etliche Verheißungen, aber ihm widerfuhren auch Dinge, die er gar nicht beeinflussen konnte und die doch die Prophezeiung erfüllten. In diesem Text der Spott der Leute, das konnte Jesus nicht machen. Oder das Würfeln um seine Kleider konnte er nicht organisieren. Also nicht irgendwie manipuliert, es ist an ihm geschehen. Legt mal diesen Psalm den Berichten in den Evangelien gegenüber. Die Berichte von der Kreuzigung haben wir ja erst knapp 2 Monate her, dass wir uns daran erinnert haben. Ist das nicht frappierend? Wie blind müssen sie gewesen sein, das nicht zu sehen? Oder haben sie es doch gemerkt, dass sie direkt an der Erfüllung mitwirken, dass sich vor ihren Augen genau das erfüllte, was David prophetisch geschaut hatte? Mir läuft ein Schauer den Rücken runter, wenn ich daran denke. Noch am Kreuz hält Jesus ihnen durch ein Bibelwort eine Predigt darüber, wer er ist. Matthäus schreibt bei bald jedem Ereignis über das er berichtet, und das geschah, auf das die Schrift erfüllt würde. Und dann zitiert er die Schriften, also das Alte Testament, wieder und wieder. Aber den Weg zu Jesus lehnen die Juden ab. Sie wollen nicht zu ihm kommen und verpassen so das Leben, was sie suchen. In der Schrift suchen sie das Leben, aber sie lehnen Jesus ab, der selber das Wort und das Leben ist, wie es schon Johannes am Anfang seines Evangeliums gesagt hat. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Leider sind die Juden bis heute in dieser Ablehnung stehen geblieben. Gottes Geschichte mit Israel ist dennoch nicht zu Ende. Israel wird eines Tages Jesus anerkennen. Die müssen nicht Christen werden, aber sie werden Jesus als Sohn Gottes erkennen. Woher diese Überzeugung kommt? Aus den Schriften, dem Wort Gottes. Dieses Wort, das sich in den Prophezeiungen über Jesus so wunderbar erfüllt hat. Da stehen Verheißungen über Israel drin, die noch ausstehen. Ich glaube, dass wir dieses kleine Land da unten nicht loswerden von unserer Weltgeschichte und Weltkarte, bis das alles erfüllt ist. Wenn sich die Jesus-Verheißungen erfüllt haben, warum sollte es bei den bisher ausstehenden Verheißungen anders sein? So ermutigt uns das Zeugnis der Schrift auch für die Zukunft. Jesus nimmt keine Ehre von Menschen an. Was heißt das? Wenn Menschen jemanden ehren, dann sonnen sie sich oft in seinem Glanz. Ich habe ihn groß gemacht. Ich habe schon an ihn geglaubt, als er noch unbekannt und unbedeutend war. Deshalb nimmt Jesus keine Ehre von Menschen an. kein Mensch hat ihn groß gemacht. Er lässt sich von niemandes Karren spannen. Als einer ihm schmeicheln wollte, guter Meister, fing er an, wies Jesus ihn zurecht, niemand ist gut außer Gott. Steht in Matthäus 19, 16 bis 17. Was wollte er ihm damit begreiflich machen? Entweder weißt du nicht, was du sagst, oder du solltest mir entsprechend nahen, wenn du wirklich Gott in mir erkennst, weil du sagst, du bist gut. Ich dachte an dieser Stelle auch über unseren Lobpreis nach. Nimmt Jesus da Ehre von Menschen an? Ich denke beinahe, dass wir nicht in der Lage sind, von uns aus Jesus angemessen zu loben. Wenn wir daneben greifen und Jesus zu unserem Kumpel machen, uns in seinem Glanz sonnen und ihn vor unseren Karren spannen wollen, kann ich mir vorstellen, dass Jesus das nicht annimmt. Aber Jesus wird vom Vater geehrt. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören, sagt der Vater. Jesus selbst hat ihn darum gebeten, verherrliche du mich, Vater, in Johannes 17, Vers 5. Also den Vater bitten, Jesus zu verherrlichen, ist bestimmt richtig. Verblüffenderweise habe ich im Neuen Testament bis zur Offenbarung keine Aufforderung gefunden, Jesus explizit die Ehre zu geben. Ich habe dazu zugegeben, wirklich im Schnelldurchlauf, insbesondere die Briefanfänge und Grußformeln am Schluss betrachtet. Es geht an vielen Stellen um die Ehre Gottes, die Ehre des Vaters, die Ehre des Herrn, aber da eher im Sinne des dreieinigen Gottes. Und doch wird Jesus auch in den Briefen immer wieder gerühmt. Dieser berühmte Christushymnus aus Philipper 2. Aber irgendwie geschieht das immer in der dritten Person. Anderen Menschen, Unwissenden, Zweiflern, Widerspenstigen, Ungläubigen wird die Einzigartigkeit Jesu und die Vollkommenheit seines Opfers verkündigt. Überspitzt und eventuell voreilig ziehe ich als Schlussfolgerung daraus, Jesus ist gar nicht so darauf aus, dass wir ihm sagen, wie toll er ist, sondern wir sollen es anderen sagen. Nach Hebräer 13, Vers 15 ist ein Opfer des Lobes die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und ich denke, dass das vorrangig nicht so gedacht ist, dass dieses Bekenntnis primär die Gläubigen untereinander tun sollen. Das kann zur Ermutigung sein, sondern vor allen Dingen als Bekenntnis nach draußen zu denen, die es noch nicht wissen oder auch es ablehnen. Erst in der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 2, wird das Lamm Jesus geehrt und nimmt die Ehre an. Ich wollte das Thema hier nicht abschließend betrachten, ich habe es wirklich nur ganz kurz angekratzt und bin selbst noch nicht fertig damit. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Thematik bestimmt ein lohnendes Forschungsprojekt wäre. Wir können darüber auch gerne ins Gespräch kommen. Zurück zum Text. Jesus kennt seine Gegenüber durch und durch. Sein Urteil heißt, dass sie die Liebe Gottes nicht in sich haben. An der Stelle wurde ich neugierig. Was konnten die Leute damals mit dem Begriff Liebe Gottes anfangen? Was kannten sie aus den Schriften des Alten Testaments dazu? Wir sind ja gewohnt, die Verse über Gottes Liebe eher im Neuen Testament zu finden. Aber wenn es so ist, dass das Neue Testament Dinge aufnimmt, weiterführt und erfüllt, die im Alten Testament prophezeit sind, muss sich das auch im Alten Testament finden lassen. Das hat den Forscherdrang in mir geweckt. Der Ausdruck Liebe Gottes kann meines Erachtens in zwei Weisen verstanden werden. Liebe von Gott und Liebe zu Gott. Da ich mangels Sprachstudium nicht aus den Grundtexten rauslesen kann, ob hier eventuell nur eins gemeint ist, habe ich nach Stellen gesucht, die beides, das eine oder das andere, enthalten. Und es ergab trotzdem ein interessantes Bild. Die Liebe von Gott. Einmal, Gott liebt Gerechtigkeit. Im Psalm 11, Vers 7 lesen wir, denn der Herr ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb. Die Frommen werden schauen sein Angesicht. In Maleachi 1, Vers 2 erfahren wir, Gott liebt sein Volk. Ich habe euch lieb, spricht der Herr zu Israel. Und in Hosea 11, Vers 1 finden wir einen ganz interessanten Vers. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb und rief meinen Sohn aus Ägypten. Dieser Vers fasst in wunderbarer Weise die immerwährende Liebe Gottes zu seinem Volk zusammen und ist eine Schriftstelle, die sich auf Jesus bezieht und durch die Flucht Josefs mit Jesus und seiner Mutter nach Ägypten erfüllt wurde. Matthäus 2, Vers 15 bezieht sich auf diesen Vers. Dann Verse zur Liebe zu Gott. Einmal ist auf jeden Fall Gebot Gottes, steht in 5. Mose 11, Vers 1, so sollst du nun den Herrn, deinen Gott, lieben und seine Gebote halten, alle Zeit. Die Schrift fordert an anderen Stellen dazu auf, wie in Psalm 31, 24, liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Und noch einmal Hosea, diesmal 6, Vers 6, denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Also die Liebe zu Gott ist besser als Opfer. Und der Zusammenhang zwischen Gottes Liebe und der Errettung. Psalm 91, 14, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Also David liebt Gott, darum wird Gott ihn erretten. Oder Jesaja 63, 9, er erlöste sie, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte. Wir finden also Liebe Gottes auch im Alten Testament. Und leider weder die eine noch die andere Liebe Gottes findet Jesus in seinen Gegenüber. Sein Urteil deckt sich mit Gottes Aussage in Hosea 4, Vers 1, der Herr rechtet mit denen, die im Lande wohnen, denn es gibt keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes im Lande. Sünde ist also, keine Liebe Gottes zu haben. In Markus 12, 24 sagt Jesus zu den Sadduzäern, die ihn theologisch in eine Falle locken wollten, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes? Wer die Schrift kennt, lernt die Kraft Gottes kennen. Deshalb sind wir heute Morgen hier, deswegen nimmt die Bibel in der Gemeinde so breiten Raum ein. Heute versuche ich zu belegen, wie das Neue Testament die Offenbarung der Bedeutung und die Erfüllung des Alten Testaments ist. Deshalb wird folgerichtig das Thema Liebe Gottes im Neuen Testament noch weiter ausgefüllt und zur Vollendung gebracht. In Johannes 16, 27, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Oder wunderbare Verse im 1. Johannesbrief. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und dann von 1. Korinther 13 noch ganz zu schweigen. Aber das ist eine Predigt für sich. Also, keine Angst, die halte ich nicht. Jedenfalls nicht heute. Also kehre ich zurück zum heutigen Predigttext. Jesu traurige Diagnose über seine Gegenüber, ihr habt die Liebe Gottes nicht in euch. Das verhindert, dass sie zu Jesus kommen. Jesus ist im Namen seines Vaters gekommen, aber er wurde nicht angenommen. Einer, der in seinem eigenen Namen kommen wird, der wird angenommen werden. Als ich das las, fragte ich mich, ob das schon erfüllt ist oder noch aussteht. Nach Jesus sind ja etliche Große in ihrem eigenen Namen aufgetreten. Römische Kaiser, die göttliche Verehrung forderten. Mohammed, der beansprucht, die letzte ultimative Offenbarung Allahs zu haben. Darf ich den Bogen bis zu Marx und anderen Führern und Heilsbringern unserer jüngeren Vergangenheit oder bis zu unserer Zeit schlagen? Viele Menschen haben diese, die in ihrem eigenen Namen kamen, angenommen. Allerdings haben insbesondere Juden diese bisher nicht oder nicht in größerem Umfang angenommen. Im Gegenteil, oft wurden gerade sie von diesen Führern im eigenen Namen verfolgt. Da Jesus aber hier zu Juden spricht, dass sie einmal einen anderen annehmen werden, gehe ich davon aus, dass das noch bevorsteht. Ich denke nur, dass jeder dieser Führer der Vergangenheit und Gegenwart uns mehr ahnen lässt, wie umfassend, totalitär und rücksichtslos der sein wird, der in seinem eigenen Namen kommt. Stellen aus Thessalonicher Brief und in der Offenbarung liefern dafür möglicherweise weitere Beschreibungen. Ich möchte mich da aber jetzt nicht an Spekulationen beteiligen. Ich bin aber überzeugt, dass wer Jesus angenommen hat, den, der einmal in seinem eigenen Namen kommt, nicht mehr zu fürchten braucht und nicht auf ihn hereinfallen wird. Jesus hatte gesagt, dass er keine Ehre von Menschen annimmt. Seinen Gegenübern wirft er aber genau das vor. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander sucht? Sie suchen also die Ehre voneinander, sie nehmen Ehre voneinander an. Aber sie versäumen, nach der Ehre von Gott zu suchen. Ehre voneinander annehmen und nicht Ehre von Gott suchen, hindert also offensichtlich den Glauben. Gott sucht aber Glauben. Wer die Ehre von Gott nicht sucht, geht falsch. Und wen ehrt Gott? Jesus. Das hatten wir schon beim Thema Lobpreis. Wer Jesus nicht sucht, geht an Gott vorbei. Trotz allem, nicht Jesus verklagt sie, obwohl er könnte, sondern Mose als Synonym für das Gesetz, auf das sie sich stützen. Der verklagt sie, weil sie sein Gesetz nicht erfüllen und das nicht richtig verstehen, was er gesagt hat. Es scheint Gottes Richterprinzip zu sein, dass jeder nach den Gesetzen gerichtet wird, auf die er sich beruft und die er einzuhalten vorgibt. Und das Erschreckende dabei ist, dass niemand dabei durchkommt. Im Grunde wird sich jeder selbst aus seinem Gesetz den Schuldspruch aussprechen. Und deswegen wird sich im Gericht Gottes niemand entschuldigen können. Es gibt eine ganze Menge Bibelverse dazu, die zeige ich nur, die lese ich jetzt nicht alle durch. Ist auch vielleicht was zum, ich kann sie gerne weitergeben, kann man mal drüber forschen. Es wird also nicht jeder nach seiner Fasson selig, sondern nach seinen eigenen Gesetzen gerichtet und verurteilt, wenn er nicht die Gnade Gottes in Jesus angenommen hat. Wenn wir das getan haben, brauchen wir davor keine Angst mehr haben. Jesus erklärt seinen Gegenübern auch, wieso und wie das funktioniert. Warum verklagt Mose sie? Mose hat von Jesus geschrieben. Aha, hört, hört. Wäre euch das in den Sinn gekommen, dass Mose von Jesus geschrieben hat? Wirklich jetzt? Da müssen wir doch bisher etwas übersehen haben. Es fasziniert mich seit einiger Zeit immer wieder, wenn wir aus der Geschichte der Emmausjünger in Lukas 24, Vers 27 lesen, Jesus lehrte seine Jünger das, was ihn betraf. Da wäre ich gern dabei gewesen. Und zwar anfangend bei Mose im Alten Testament. Ja, wo könnten wir Jesus bei Mose entdecken? Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Gott sprach in der Schöpfung. 1. Mose 1, Vers 3. Das Wort schuf die Welt. Jesus ist das Wort Gottes. Dann können wir Jesus entdecken in dem sterbenden Retter, der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertritt und tödlich verwundet wird. 1. Mose 3, Vers 15. Dann, unser Hauskreis kann gucken und alle, die in die Sommerbibelschule kommen, werden davon bestimmt mehr erfahren. Melchisedek, der Priester Gottes, dem Abraham begegnet und der im Hebräerbrief zwei Kapitel lang von Kapitel 5 bis 7 wunderbar auf Jesus gedeutet wird. Die Opferung Isaaks. Seit Menschengedenken hat niemand so ein abgrundtiefes Leid durchgemacht wie Abraham, als er seinen Sohn opfern sollte. Und das ist nur ein Abbild dessen, was Gott mit Jesus durchgemacht hat. Die Opfer. Es sollte ein fehlerloses männliches Lamm sein, was für das Passa geschlachtet wurde. 2. Mose 12, Vers 5. Die Stiftshütte und ihre Symbolik ist ein Hinweis auf Jesus, hat ganz viel mit Jesus zu tun. Wen das interessiert, da hat Volker Lotz schon etliche Vorträge drüber gehalten, auch in der Klostermühle. Das ist auch ein Thema für sich. Dann der Fels, aus dem das Wasser kam, in 2. Mose 17, Vers 5 bis 6 und in 4. Mose 20, was im 1. Korinther 10, Vers 4, auch auf Jesus ausgelegt wird. Da merken wir wieder, wie das Neue Testament das Alte Testament auslegt und erklärt, aber die Dinge schon im Alten Testament vorhanden sind. Ohne das Alte Testament würde das Neue auch irgendwie keine Wurzel haben. Wie wunderbar. Jesus zieht daraus seine Schlussfolgerung: Mose und die Propheten, auf die sich seine Gegenüber so gerne berufen, reden eindeutig von ihm. Er sagt: Mose hat von mir geschrieben. Es klingt beinahe so, als wäre Jesus dabei gewesen, als hätte er autorisiert, was Mose geschrieben hat. Das ist in höchstem Maße glaubwürdig. Wenn sie aber seinen Schriften nicht glauben, wie werden sie seinen Worten glauben? Es ist eigentlich eine Ungeheuerlichkeit, Moses Zeugnis über Jesus zu ignorieren und Jesus darum abzulehnen, weil man ihm nicht glaubt. Das Neue Testament ist die Erfüllung des Alten Testaments. Das Neue Testament ist der Schlüssel zum Verständnis des Alten. Und alles, was im Neuen Testament geschieht, ist im Alten Testament bereits angekündigt und verschlüsselt enthalten. Weiter, wer dem Alten Testament glaubt, kommt an Jesus nicht vorbei. Wenn man diese Zusammenhänge entdeckt, wird einem die Bibel immer faszinierender und wunderbarer. In diesem Aufbau und dieser Wirkung ist die Bibel einzigartig und mit keinem anderen Buch der Welt vergleichbar. Das betrübt mich dann direkt, wie man religiöse Schriften oder auch den Koran oder so mit der Bibel auf eine Stufe stellt. Wenn man mal in die Wunder Gottes hineinschaut, dann merkt man, was für einen wunderbaren Schatz wir darin haben. Wir tun also gut daran, wenn wir ihr glauben, dass wir nicht in den gleichen Fehler verfallen wie die Menschen damals und dem Zeugnis der Schrift nicht glauben. In 2. Petrus 1, Vers 19 steht: Wir besitzen das prophetische Wort befestigt. Lasst uns daran festhalten. Ich wünsche euch viel Freude und Segen dabei und beim Forschen nach dem Leben in diesem Buch. Amen. Und der Friede Gottes, der allen Verstand überragt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.